Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute heißt unser Thema mehr als Gelenkschmerzen. Rheuma bei Frauen. Schmerzende und geschwollene Gelenke, steife Finger oder Zehen, schlechter Schlaf oder starke Kreuzschmerzen. Viele rheumatische Erkrankungen führen zu diesen Beschwerden und noch weiteren. Rund 3/4 der Menschen, die an Rheuma erkranken, sind Frauen. Die Gründe dafür sind noch nicht hinlänglich bekannt, aber klar ist, wenn junge Frauen an Rheuma erkranken, dann muss neben der üblichen Suche nach der besten Behandlung auch die Familienplanung bedacht werden. Kann man während der Schwangerschaft weiter Medikamente nehmen? Wieso sind Frauen häufiger von Rheuma betroffen als Männer? Welche Rolle spielen Ernährung und Bewegung? Über diese und andere Fragen möchten wir heute in der Sprechstunde sprechen. Mehr als Gelenkschmerzen, Rheuma bei Frauen, das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen vom Long- und Post-Covid-Kongress, der am Samstag zu Ende ging, und über die Prävention von Krebserkrankungen. Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben mit Ihrer Frage. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Dr. Rebecca Fischer-Beetz. Sie ist stellvertretende Leiterin der Poliklinik für Rheumatologie an der Uniklinik Düsseldorf, leitet dort die Schwangerschaftsambulanz und sie ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Hallo. Satori. Ich freue mich, dass es klappt.
Fangen wir doch mal grundsätzlich an. Und der Begriff Rheuma, das ist ja so ein Sammelbegriff für ganz viele Erkrankungen. Was haben die denn alle gemeinsam? Also wann gehört man zu der Rheuma-Familie als Krankheit?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil sich die Landschaft der rheumatologischen Erkrankung durchaus auch etwas wandelt. Also im Grunde genommen ist es wirklich so, der Begriff Rheuma umfasst in der Regel Krankheiten der Gelenke, der Gelenkkapseln, Sehnen, Knochen, Muskeln. Alles dann natürlich Beschwerden, die nicht durch eine Verletzung oder zum Beispiel durch einen Tumor entstehen. Ja. Und wir unterscheiden autoimmunbedingte entzündlich-rheumatische Erkrankungen. Da ist beispielsweise die häufigste Erkrankung die Rheumatoide Arthritis. Und dann gibt es Stoffwechselstörungen. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die systemisch verlaufen. Da gehören zum Beispiel die Bindegewebserkrankungen, die Kollagenosen dazu.
Also ist der ganze Körper betroffen?
Genau, bei denen dann der Körper betroffen ist, beziehungsweise auch Organe betroffen werden können. Und wir lernen natürlich immer mehr dazu in den letzten Jahren, gerade was so Entzündungsmodulationen im Körper angeht und bemerken auch, dass viele Erkrankungen sich auch als Rheuma, zum Beispiel die sich als Rheuma darstellen, vielleicht auch eine andere Genese haben. Aber es ist ein Sammelbegriff für etwa 300 bis 400 Erkrankte.
Das ist eine ganze Menge. Und wenn man sich diese ganze große Rheuma-Familie anguckt, dann sieht man aber durchgehend eigentlich oder hauptsächlich, dass vor allem Frauen betroffen sind. Also viel häufiger als Männer. Weiß man schon oder hat man Ideen, woher das kommt?
Ja, das ist richtig. Also wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis, das sind etwa 500.000 Menschen in Deutschland betroffen. Das ist etwa die Einwohnerzahl von Hannover. Und dabei erkranken Frauen etwa 3-mal so häufig wie Männer und im Durchschnitt 10 Jahre früher. Und das weibliche Geschlecht, neben dem weiblichen Geschlecht gibt es auch andere Risikofaktoren, wie bestimmte genetische Faktoren, Rauchen, Übergewicht. Aber es ist eben so, dass es Geschlechterunterschiede in der Genetik gibt. Also auf dem Geschlecht, vor allem die Geschlechtschromosomen sind hier von Interesse. Frauen haben 2 X-Chromosomen, Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Und auf dem X-Chromosom befinden sich zahlreiche Erbinformationen, die eine Rolle für die Immunabwehr spielen und die bei Frauen doppelt vorhanden sind. Sodass man sich vorstellen kann, dass das zum Beispiel ein Grund dafür ist, dass Frauen häufiger an entzündlichen rheumatischen Erkrankungen oder auch Autoimmunerkrankungen leiden.
Das heißt, das hat wahrscheinlich eine genetische Ursache, weil das Immunsystem von Frauen anders ist als von Männern.
Ja, genau. Und das ist letztendlich evolutionär auch sinnvoll, dass Frauen eine stärkere Immunabwehr haben, weil wir Frauen schwanger werden können. Und das ist dann ein Schutz für eine Mutter und das ungeborene Kind, dass quasi dieser Fremdkörper, Baby, Fetus im Leib geschützt wird. Und deswegen verändert sich dann das Immunsystem auch in der Schwangerschaft selbst, um die Schwangerschaft überhaupt möglich zu machen. Mhm. Und ansonsten gibt es eben auch Hinweise, dass andere hormonelle Veränderungen, zum Beispiel während der Wechseljahre, sich auch auf die Immunabwehr auswirken können. Es kann dann wahrscheinlich leichter zur Entzündung kommen.
Mhm. Aber ist es denn nur die genetische Ausstattung, die jemanden Rheuma bekommen lässt? Oder gibt es auch noch, Sie erwähnten eben nochmal das Wort Risikofaktoren. Was gibt es denn noch für Risikofaktoren?
Genau, also andere genetische Risikofaktoren sind beispielsweise, also wir sehen doch durchaus auch familiäre Häufungen von rheumatischen Erkrankungen, sodass man eben ein erhöhtes Risiko hat, an einer beispielsweise rheumatoiden Arthritis zu erkranken, wenn vielleicht die Mutter oder Großmutter auch daran litt. Und da gibt es eben so sogenannte Shared Epitope-Gene, die man identifiziert hat vor etwa 20 Jahren und die man dann in diesen Familien häufiger findet. Und daneben gibt es eben auch Umweltfaktoren, wie im Sinne, also Rauchen wissen wir beispielsweise, dass Menschen, die rauchen, ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Und wenn sie dann zusätzlich noch dieses sogenannte Shared Epitope haben, dann vervielfacht sich das Risiko sogar noch, eine rheumatoide Arthritis zu bekommen. Und daneben weiß man eben auch, Übergewicht beispielsweise kann das Risiko erhöhen. Das liegt daran, dass in Fettgewebe hormonell aktiv ist und auch verschiedene Bodenzellen produzieren kann. Und diese Fettzellen stellen vor allem Stoffe her, die entzündungsfördernd wirken. Und diese Neigung zur Entzündung ist einer der Gründe, weshalb Übergewicht ein Risikofaktor für verschiedene entzündliche Erkrankungen ist. Aber auch zum Beispiel für Atherosklerose, weil da auch Entzündung eine Rolle spielt. Mhm.
Das heißt, es ist beides. Es liegt einmal in den Genen, aber es spielen auch Lebensstilfaktoren eine Rolle, ob ich rauche und wie ich mich ernähre und solche Sachen. Meine Kollegin Maria Götz hat mit Britta Glasen gesprochen, die schon in jungen Jahren an Rheuma erkrankte. Hören wir mal rein, was die erzählt.
Also meine Rheuma-Diagnose habe ich mit etwa 16 Jahren bekommen. Allerdings sind die Symptome jetzt, sagen wir mal, rückblickend schon mit dem Alter von 12 Jahren das erste Mal aufgetreten. Und ich bin damals halt immer wieder mit meinen Eltern zu verschiedenen Ärzten gegangen, hauptsächlich halt zu Orthopäden, weil ich zum Beispiel ein dickes Knie hatte oder einen dicken Fuß. Und die haben halt immer nur gesagt, ja, das kommt bestimmt von der Überlastung vom Sport, haben mir da Cortison reingespritzt. Und dann war es auch erstmal wieder gut, weil man ja das Symptom im Endeffekt behoben hat, aber nie irgendwie wirklich was an der Grundursache im Endeffekt gemacht hat. Irgendwann war ich mal bei meiner Kinderärztin, weil ich auch so ganz diffuse Schmerzen irgendwie auch in den Muskeln hatte und auch im Rücken. Und dann kam der das alles so ein bisschen suspekt vor und die hat einfach gesagt, weil das jetzt einfach so viele Sachen sind, die schon zusammengekommen sind, soll ich einfach mal in die Kinderklinik gehen. Und bin dann nach St. Augustin in die Kinderklinik überwiesen worden, die glücklicherweise halt eine relativ große Kinderrheumatologie haben. Und die haben dann relativ schnell, das hat auch noch mal ein paar Wochen gedauert, aber dann doch geschaltet, das könnte halt irgendwie noch eine grundlegende Erkrankung sein. Rheuma ist natürlich eine Schuberkrankung, das heißt, mir kann es zum Beispiel heute sehr gut gehen und morgen wiederum nicht und habe dann plötzlich einen Schub. Das heißt, es ist einfach wie eine sehr wechselhafte Erkrankung. Wenn meine Erkrankung aktiv ist, habe ich immer sehr viel so mit dieser Morgensteifigkeit zu kämpfen. Das heißt, dass ich morgens ganz schwer aus dem Bett komme, mich ganz schwer nur bewegen kann, meine Hände sich anfühlen, als hätte ich so Skihandschuhe an und das erstmal Zeit braucht einfach, bis ich wieder in Schwung komme. Und dazu kommen dann natürlich diese ganz klassischen Gelenkschmerzen. Bei mir sind es häufig auch, weil Teile meiner Wirbelsäule mit betroffen sind, Schmerzen an der Wirbelsäule, also im Rücken. Für mich ist Rheuma eigentlich immer so ein bisschen von so einer Unplanbarkeit geprägt. Das heißt zum Beispiel, ich kann mir für morgen was ganz Tolles vornehmen, weil es mir heute gut geht und wach morgen auf und mir geht es plötzlich nicht gut genug dafür. Das heißt, man muss irgendwie so ein bisschen auch so eine Akzeptanz dafür haben, dass manche Sachen manchmal einfach nicht so funktionieren, wie man sich vorgestellt hat. Aber irgendwie lernt man auch, gerade wenn man jetzt wie ich schon knapp 10 Jahre so eine Diagnose hat, auch einfach damit irgendwie umzugehen. Und ich persönlich, ich bin auch so ein Mensch, also ich habe halt keine Lust, dass mein Rheuma irgendwie mein Leben bestimmt. Und ich mache dann viele Sachen einfach trotzdem, einfach weil ich sie machen möchte. Ich gehe zum Beispiel trotzdem jetzt einfach mal zum Beispiel feiern und tanzen. Und am nächsten Tag tun mir halt meine Füße deshalb weh, aber in den meisten Fällen war es das einfach wert.
War es das einfach wert. Frau Fischer-Beetz, ist das, dass Rheuma in so jungen Jahren auftritt, kommt das häufig vor? Also haben Sie häufiger solche jungen Patientinnen?
Also es ist tatsächlich so, dass Rheuma bei Kindern und Jugendlichen eine seltene Erkrankung ist. Wir selbst, ich bin ja Internistin und Rheumatologin, behandeln keine Kinder, sondern ab 18 oder manchmal ab 16. Und es gibt in Deutschland zwei oder drei sehr renommierte Kinderkliniken, also die kinderrheumatologische Kliniken, bei denen auch viele von diesen jungen Rheuma-Patienten dann schwerpunktmäßig behandelt werden. Das macht einfach Sinn bei selteneren Erkrankungen, dass die dann auch wirklich in Fachkliniken gehen, weil die sich damit gut auskennen. Aber es ist eben nicht so selten, wie man vielleicht dann wiederum glaubt. Und das hat die junge Patientin auch sehr, sehr klassisch beschrieben, dass es eben gerade wenn man ja 10 Jahre ist, da glaubt keiner an Rheuma, da glaubt man an Verletzungen, da glaubt man an Überlastungen, da glaubt man an Wachstumsschmerzen. Und deswegen dauert das häufig länger. Und erst wenn dann vielleicht nicht nur ein Gelenk, sondern zwei oder drei betroffen sind, dann kommt man darauf, das ist ja seltsam, das kann ja eigentlich jetzt nicht mit anderen Ursachen zusammenhängen. Ja, und diese Patienten werden dann ja auch ähnlich wie die erwachsenen rheumatologischen Patienten intensiv behandelt, je nach Schweregrad natürlich. Bei einigen von den Patienten verschwindet die Erkrankung nach der Pubertät oder so im jungen Erwachsenenalter.
Ah ja.
Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, wie viel gibt es wirklich davon? Also ich sage jetzt mal, wenn man dann gesund ist, geht man ja nicht mehr zum Arzt, ne? Dann ist man so 20, dann ist so der Arztwechsel von Kinderrheumatologen zum Erwachsenenrheumatologen. Und wenn es denen dann gut geht, dann gehen die gar nicht mehr zum
Das ist
Rheumatologen.
aber
Deswegen haben
dann.
wir da relativ wenig Zahlen dazu. Und die anderen kommen dann natürlich zu uns, ne? Also die werden dann auch bei uns oft über die nächsten 20, 30 Jahre auch wieder betreut.
Sie selber bieten ja auch seit 15 Jahren eine Spezialsprechstunde für junge Frauen an, die Rheuma haben.
Ja.
Also erwachsen, aber jung eben noch. Was sind denn da so die typischen Probleme, die Besonderheiten im Gegensatz zu älteren Männern oder Frauen, die Rheuma haben?
Ja, also es ist die Tatsache ist eben, dass ein großer Teil der betroffenen Frauen, wenn sie die Diagnose erhalten, unter 40 ist, sage ich jetzt mal. Heutzutage bekommt man ja auch Kinder durchaus in einem etwas höheren Alter. Also es steigt der Anteil in
Ja.
der Normalbevölkerung und auch natürlich bei unseren Patienten. Und ich habe in Münster studiert und habe damals in meinem praktischen Jahr eine junge Frau gesehen, die mehrere Fehlgeburten gehabt hat. Und man hat lange gesucht und hat dann gemerkt, dass eine rheumatische Erkrankung der Grund dafür ist. Und das hat mich dann sehr interessiert und ich habe es dann letztendlich auch zu meinem Forschungsthema gemacht und habe diese Sprechstunde eingerichtet, die auch zum Teil interdisziplinär dann ist mit Frauenärzten oder auch mal mit Gerinnungsspezialisten. Und da kommen halt Frauen, die ja manchmal haben die Diagnose gerade erhalten und wollten aber eigentlich gerade mit der Familienplanung beginnen, wissen jetzt gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, was für eine Therapie man jetzt einleiten kann, wie lange oder dürfen sie schwanger werden, wann dürfen sie schwanger werden. Oder es gibt Frauen durchaus auch mit schweren systemischen rheumatischen Erkrankungen, mit Nierenbeteiligung oder anderen Organbeteiligungen, die mit Medikamenten behandelt werden. Da geht es dann viel natürlich um die Sicherheit der Medikamente. Kann man die fortsetzen? Darf ich damit schwanger
Das
werden? Muss ich
möchte,
die
ja.
umstellen?
Das ist ja was, wenn man schon weiß, dass man weiterhin Medikamente nehmen muss, auch wenn man schwanger ist. Das ist ja etwas, was einem doch sehr widerstrebt. Man möchte ja, wenn man schwanger ist, eigentlich lieber gar nichts nehmen. Können Sie denn sagen, wir finden für jede Frau oder für die meisten der Frauen finden wir dann einen Weg, dass sie die Medikamente findet, die gut verträglich sind mit einer Schwangerschaft? Oder also gibt es da immer auch Lösungen?
Also immer ist vielleicht zu viel gesagt, aber in, ich würde sagen, 95% der Fälle ja. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren erstens viel mehr Behandlungsmöglichkeiten erhalten haben. Das liegt daran, wir hatten so in den ja, 80er, 90er Jahren, da gab es nur ein Medikament, das ist der klassische Wirkstoff Methotrexat. Damit wurde dann auch sehr effektiv behandelt. Aber dieses Medikament ist teratogen. Das heißt, wenn Frauen darunter schwanger werden, dann ist das Risiko für ein Kind mit einer Fehlbildung etwa verdoppelt.
Okay.
Und deswegen muss man dieses Medikament absetzen. Und lange Zeit hatten wir nicht so wirklich viele Alternativen, die genauso wirksam oder vielleicht sogar wirksamer sind. Und seit 20 Jahren gibt es jetzt Medikamente, die wir so in die Gruppe der sogenannten Biologika zusammenfassen. Das sind Proteine, die gerichtet sind gegen verschiedene Botenstoffe, also
Im Immunsystem.
Entzündungsbotenstoffe. Ja, und die wirken oft sehr, sehr gut. Nicht bei jedem Patienten wirkt das gleiche Biologikum, aber man wird dann manchmal etwas ausprobieren müssen auch und wechseln müssen. Und zu diesen, das war eigentlich ein Glück, als diese Medikamente zugelassen wurden, da wusste man noch nicht genau, gibt es vielleicht Langzeitfolgen, wenn Menschen damit über eben, das sind ja chronische Erkrankungen, über Jahrzehnte vielleicht möglicherweise so behandelt werden. Man hatte Sorge, dass man zum Beispiel damit mehr Tumorerkrankungen sehen würde bei diesen behandelten Menschen oder mehr kardiovaskuläre Ereignisse. Und deswegen hat man ein Register eingerichtet, eigentlich weltweit, hat Patienten eingeschlossen, hat die über Jahre beobachtet, hat festgestellt, dass zum Beispiel, Gott sei Dank, es nicht so ist, dass das Tumorrisiko steigt. Ja. Und es waren dann eben in diesen Registern auch immer Frauen, die eben im gebärfähigen Alter waren und die dann mehr oder weniger meistens ungeplant schwanger wurden. Mhm. Es ist sowieso so, dass in Deutschland die Hälfte der Schwangerschaften ungeplant sind. Das betrifft viele junge Frauen, die sich dann auch Sorgen machen und denken, mein Gott, ich habe doch letzte Woche noch ein Migränemittel genommen oder ein Antibiotikum. Mhm. Ja, also die Frage ist ja durchaus nicht nur auf Patienten mit Rheuma zu beziehen. Aber diese Frauen müssen eben chronisch Medikamente nehmen. Und da ist es so, dass wir in den Registern unheimlich viel gelernt haben zur Sicherheit von diesen Medikamenten in der Schwangerschaft. Ah, ja. Sodass wir jetzt heutzutage eigentlich für viele Medikamente viele Daten zur Verfügung haben. Die Medikamente sind nicht zugelassen. Das ist nun mal so, die Hersteller, die...
Die müssten ja dann richtig große Studien dazu machen. Das ist natürlich sehr schwierig,
genau,
ne, bei
Studien,
Schwangeren.
Genau, Studien genau, macht man... nicht mit schwangeren Frauen oder Frauen, die schwanger werden möchten. Das wird im Moment von der EMA, also von der Europäischen Arzneimittelagentur, sehr diskutiert. Also sie möchten gerne, dass solche Studien durchgeführt werden, damit eben im täglichen Leben mehr Sicherheit da ist. Ja,
das heißt, man
ist
guckt
auch die Verantwortung der Arzneimittelhersteller, sich darum zu kümmern.
Ne? Gut, das heißt, bisher guckt man dann einfach, wenn Frauen eben, die sowieso diese Medikamente nehmen und dann zufällig schwanger werden, wie ist es ihnen damit ergangen und bekommt dann so die Daten. Und da gibt es dann schon Mittel und Wege.
Das ist dann der erste Schritt. Und danach ist es so, als wir dann gesehen haben, da gibt es für uns keinen Hinweis, dass das irgendwie eine Schädigung macht. Da haben wir dann begonnen, die Patientin auch darauf einzustellen und in der Schwangerschaft, je nach Schwere der Erkrankung, auch vorzubehandeln.
Mehr als Gelenkschmerzen, Rheuma bei Frauen, das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin Prof. Dr. Rebecca Fischer-Beetz. Sie ist stellvertretende Leiterin der Poliklinik für Rheumatologie an der Uniklinik Düsseldorf. Rufen Sie an unter der 00800 4464 4464, hier nochmal, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Professor Fischer-Beetz, Sie sprachen eben an, dass diesen ersten Fall, wie Sie überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden sind, dass das eine Frau war, die mehrfach eine Fehlgeburt hatte, weil sie Rheuma hatte. Das heißt, auch die Erkrankung selber kann also es schwierig machen, wenn man schwanger werden möchte, oder wenn man ein Kind bekommen möchte.
Ja, also die Fertilität, also die Fruchtbarkeit, der ist bei den meisten Frauen nicht beeinträchtigt. Aber es gibt manche, das sind vor allen Dingen Systemerkrankungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, Erkrankungen, die bei denen die Frauen ein Risiko haben, zum Beispiel Fehlgeburten häufiger zu erleiden, als das in der Normalbevölkerung der Fall ist. Auch das kann man, wenn man es erkennt, meistens behandeln. Die Patientinnen werden dann entweder intensiver antientzündlich behandelt, wenn das die Ursache ist, oder sie bekommen teilweise auch Gerinnungsmittel, um das Blut etwas zu verdünnen, weil man gesehen hat, dass dann zum Beispiel Thrombosen in der Gebärmutter eine Rolle spielen. Also damit kann man den Frauen dann oft auch sehr gut helfen.
Das heißt, es ist schon sinnvoll, wenn ich Rheuma habe als junge Frau, mache mir Gedanken über die Familienplanung, zu so einer Spezialsprechstunde zu gehen wie bei Ihnen.
Ich würde sagen, ja. Wir haben sehr, sehr viel Zulauf, auch aus ganz Deutschland, weil es ja eben wir die Einzigen vielleicht sind, die sich da so spezialisiert haben. Man kann das aber auch mit seinem Rheumatologen erstmal besprechen. Der kennt ja die Krankengeschichte, der weiß, ob irgendwelche Besonderheiten vorliegen bei der einzelnen Patientin und kann dann sagen, gut, in diesem Fall wenden Sie sich doch mal an Düsseldorf, die können Ihnen hier noch genauer Rat geben. Es muss nicht jede Frau mit Rheuma zu uns, das kann man schon mit dem Rheumatologen besprechen.
Oder man stellt heute seine Frage. Hier hier in der Sprechstunde. Deswegen haben wir das Schwerpunktthema mehr als Gelenkschmerzen, Rheuma bei Frauen. Wir haben eine Expertin bei uns im Studio, Professor Dr. Rebecca Fischer-Beetz, spezialisiert auf Rheumatologie und insbesondere auch noch Rheumatologie bei jungen Frauen. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Wagner aus Mannheim.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass ich hier reinkommen durfte. Bei mir wurde letzten Oktober zuerst eine Lungenentzündung diagnostiziert. Und während dieser Zeit wurde ich immer steifer. Ich habe ganz viel Diclofenac und dergleichen genommen. Und die Lungenentzündung schien vorbei, aber mir ging es immer noch schlechter. Das war so, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin zu 50% in einer Leichenstarre gelandet. Ich konnte nur noch mit Krücken plötzlich aus dem Haus gehen, also zum Arzt natürlich dann. Ich konnte eigentlich die Arme kaum noch über den Kopf bewegen. Ich konnte die Beine kaum noch bewegen. Es war schmerzhaft und schlimm. Keine Gelenkschwellungen, nichts derart, aber eine Steifigkeit ohne Gleichen. Dann, also um es kurz zu machen, hat der Arzt durch verschiedene Blutuntersuchungen ganz hohe Entzündungswerte festgestellt und eine Vermutung gehabt, die dann auch richtig war. Das Ganze heißt dann jetzt Polymyalgia Rheumatica. Er sagte mir, das bekommen vor allem ältere Frauen manchmal. Aber die Ursache, ich habe gesagt, ja, woher kommt es plötzlich? Ich konnte mich sonst sehr gut bewegen immer. Er sagte, ist unbekannt, kann Umwelteinflüsse sein, schwer zu sagen. In meiner Familie hat nie jemand sowas gehabt mit Rheuma. Und ich hatte gesagt, also wir fangen gleich mit 50 Milligramm Cortison an. Wenn das hilft, dann ist die Diagnose richtig. Und ich war wie neugeboren. Das war innerhalb von einem Tag, konnte ich mich so toll wieder bewegen. Also wie wenn ich auferstanden wäre von den Toten. Jetzt bin ich bei 5 Milligramm. Der sagt, man schleicht es aus. Es könnte sein, dass es hilft, dass ich irgendwann ganz verzichten könnte. Ich habe auch im Internet drüber geforscht. Man weiß anscheinend nicht so viel über die Krankheit. Kann ich davon ganz geheilt werden?
Oh, geben wir mal gleich weiter. Wir haben eine Expertin, die viel darüber weiß. Genau, geben wir gleich mal weiter.
Ja, danke. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
69.
Ja, okay. Also die Erkrankung, von der Sie sprechen, diese Polymyalgia Rheumatica, das ist tatsächlich eine Erkrankung, die man nicht vor dem 50. Lebensjahr findet. Also eine typische Erkrankung, die eher im fortgeschrittenen Alter auftritt. Das mag damit zu tun zu haben, dass das Immunsystem im Alter auch nochmal wieder sich verändert. Und tatsächlich weiß man nicht den genauen Grund für diese Polymyalgia Rheumatica. Manchmal gehen Infekte voraus, also Virusinfekte, zum Beispiel Lungenentzündungen oder andere Infektionen. Manchmal merkt man die auch nicht. Und das Immunsystem reagiert dann darauf und reagiert im Grunde genommen über und bildet dann Entzündungen. Und das äußert sich insbesondere in starken Muskelschmerzen, so wie Sie das beschrieben haben, und Steifheit, meistens keine Gelenkschwellungen. Wichtig ist, bei manchmal können auch die Augen entzündet sein, also der Nerv, der die Augen, der den Optikus, also den Sehnerv versorgt, da gibt es manchmal eine Assoziation. Das ist gefährlich, das hat aber nur einen Teil der Patienten. Und ganz typisch ist dieser hohe Entzündungszeichen im Blut, sonst ist alles in Ordnung, und das gute Ansprechen auf Cortison. Und die meisten Patienten, bei denen man dann mit Cortison beginnt und dies ja dann auch, bei denen es dann gut wirkt, da schleicht man das Cortison aus und lässt dann aber diese 5 Milligramm, das würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, dass Sie insgesamt 2 Jahre therapiert sind, ne, dass Sie diese 5 Milligramm noch weiternehmen. Und nach 2 Jahren kann man mal gucken auf 3, 4 und so. Also man weiß, dass es besser ist, wenn man länger ausschleicht, weil sie sonst vielleicht wieder einen erneuten Schub bekommen.
Das ist ja so eine Besonderheit bei Cortison. Ne? Ich muss hier noch mal kurz das sagen wir in jeder Sendung. Natürlich können unsere Experten keine Diagnose auf dem Sender stellen. Natürlich. Das ist immer verallgemeinert. In der Regel ist es so bei dieser Krankheit. Es kann aber sehr gut sein, und Ihr Arzt scheint ja auch der Meinung zu sein, dass das in diese Richtung geht. Dieses Cortisol ausschleichen ist wichtig, weil sonst wäre es zu heftig für den Körper, wenn man das auf einmal absetzen würde.
Genau, und weil man eben, letztendlich ist es so, dass man Cortison, das hat natürlich auch Nebenwirkungen, also man versucht schon immer angepasst an die Erkrankung, das relativ schnell in einen Bereich zu reduzieren, der wenig Nebenwirkungen hat. Das ist in der Regel so der Bereich unter 7,5 Milligramm. Und bei dieser Erkrankung ist es eben, wie gesagt, sehr typisch, dass man dann das noch etwas länger gibt und auch nicht unbedingt ein anderes Medikament dazu. Man gibt noch Vitamin D dazu, um die Knochen ein bisschen zu
Ja, das
stärken.
bekomme ich auch, ja.
Ja, super. Und ansonsten, wie gesagt, haben Sie dann, wenn das so stimmt, was Sie mir erzählen, das ist alles so schlüssig, dann ist da also bei dieser Erkrankung eine ganz gute Chance, dass man da auch wieder ganz von wegkommt.
Ganz
Ja.
von wegkommt, das
Das
wäre ja schön.
klingt doch gut. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Frage. Das war sehr hilfreich, sehr
Darf ich noch
interessant.
eine Zwischenfrage,
Ja?
kurz noch eine Nachfrage? Ich bin dreimal ko gegen Corona geimpft worden
Ja.
und das andere war irgendwann letztes Jahr im Sommer mit Moderna. Und dann habe ich jetzt gedacht, dass ich sowas bekomme, könnte da ein Zusammenhang bestehen, dass mein
Es
Immunsystem
ist,
später da noch.
also das ist tatsächlich nicht beschrieben. Da sind ja sehr, sehr viele Daten werden gesammelt zu den Covid-Impfungen und man muss sagen, es ist nicht häufiger aufgetreten als in den Jahren, also die Erkrankung als in den Jahren, in denen wir keine Covid-Impfungen verabreicht haben. Insofern, das ist wie gesagt keine seltene Erkrankung. Kann das einfach nur ein Zufall sein.
Aber der jetzt gut behandelt wird. Frau Wagner, alles Gute für
Genau.
Sie, gute Besserung und Sie scheinen ja auf einem guten Weg. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir haben Frau Zützig in der Leitung aus Bayern.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich wollte mal etwas fragen. Und zwar, ich habe mit dem rheumatischen Formkreis seit meinem 19. Lebensjahr zu tun. Und es war mal besser, mal schlechter, aber auch mal sehr schlimm. Und man hat alles Mögliche versucht. Ich habe Kuren gehabt und was nicht alles. Mittlerweile befinde ich mich fast im 86. Lebensjahr. Ich wollte nur wissen, ob es noch etwas gibt, wo man sagen kann, man hat Erleichterung. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich überhaupt kein Rheumatikum mehr nehme, sondern nur ein Schmerzmittel. Und das ist das Mittel vom Arzt verschrieben, Hydromorphon in Retard-Tabletten, und dann nehme ich 3 Stück am Tag und das hilft mir, die Schmerzen so gut wie zu beseitigen. Aber es hat auch einen Nebeneffekt, man muss dann Abführmittel nehmen und so weiter. Ich wollte nur mal wissen, ob es wirklich ein Mittel gibt, wo man sagen kann, ja, man hat eine Erleichterung, man weiß, dass das nicht,
Also ja,
dass man die
persönlich, ich
Schmerztabletten
kann Ihnen
weglassen
jetzt
kann.
natürlich keine persönliche, mal, so wie wir es vorhin schon besprochen haben, ich kann Ihnen jetzt keinen persönlichen Rat geben, weil ich Ihre Krankengeschichte auch nicht kenne und das so auch nicht darf. Es hört sich für mich allerdings so an, dass Ihr Arzt wahrscheinlich gesehen hat, dass, ich nenne das jetzt mal, das Rheuma ausgebrannt ist. Das heißt, dass die Entzündung eigentlich nicht mehr da ist. Und leider, ja, Sie sind 86, Sie sind natürlich, als das anfing mit Ihrer Erkrankung, anders behandelt worden, als wir das heute können bei den jungen Leuten, die jetzt erkranken. Und das Problem ist eben, dass man dann häufig Folgeschäden hat, wie zum Beispiel Arthrose oder Osteoporose. Und das behandelt man nicht mit Immunsuppression, ja, also nicht mit Medikamenten wie Cortison oder anderen Basismedikament, so nennt man das ja. Sodass ich denke, dass das mit den Schmerzmitteln sicherlich gut ist, weil sie sich mit ihren 86 Jahren dann auch besser bewegen können und grundsätzlich auch Bewegung, auch wenn es schmerzt, auch wichtig ist. Ne? Das, und wenn es nur ein kleiner Spaziergang um die Ecke ist oder ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch noch Krankengymnastik bekommen, sowas ist oft auch noch hilfreich.
Frau Zützig, das ist jetzt so eine ehrliche Antwort, vielleicht hilft die Ihnen doch auch ein bisschen. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie mit den Schmerzmedikamenten doch irgendwie noch gute Tage erleben und dass das der Alltag dann trotzdem für Sie zu bewältigen ist. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Frage und alles Gute. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist mehr als Gelenkschmerzen, Rheuma bei Frauen. Mein Name ist Christina Satori und bei mir zu Gast in der Sendung ist heute Professor Rebecca Fischer-Beetz. Sie ist Rheumatologin an der Uniklinik Düsseldorf und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Eine besondere Form von Rheuma ist das sogenannte Sjögren-Syndrom. Was es genau damit auf sich hat, das möchte ich jetzt mit Professor Thorsten Witte besprechen. Er ist Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo, Herr Professor Witte.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Satori. Hallo.
Hallo. Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Sjögren-Syndrom. Wie äußert sich das denn?
Ja, das Sjögren-Syndrom ist ja eine Erkrankung, die die Drüsen betrifft, die Tränen- und Speicheldrüsen zerstört. Und dadurch äußert sich das durch Trockenheit der Schleimhäute, also der Augen und vor allem im Mundbereich.
Und wie wird das dann behandelt?
Ja, in allererster Linie symptomatisch, das heißt Tränenflüssigkeit gibt man, man kann künstlichen Speichel geben, man versucht trockene Räume zu meiden, überheizte Räume zu vermeiden und in schweren Fällen auch mit lokalen Augentropfen, die immunsuppressiv wirken.
Und wie ist das nachts? Kann da nicht das Auge austrocknen, wenn da gar keine Tränenflüssigkeit produziert wird?
Genau, das Problem ist tatsächlich besonders nachts. Tagsüber ist man ja wach und kann tropfen alle 2 bis 3 Stunden. Gegen Nacht ist das schwierig. Die Tropfen halten nur so 2-3 Stunden und da kann man sich Augengele applizieren. Die halten länger, nämlich so 8 bis 10 Stunden.
Das heißt aber, man kann nur was gegen die Symptome tun. Also man kann versuchen, diese Trockenheit auszugleichen. Die Krankheit heilen, das ist heutzutage noch nicht möglich.
Ja, die Betonung liegt auch noch nicht möglich. Aha. Es gibt eine Reihe von Entwicklungen, also 17 verschiedene Substanzen, die in klinischer Testung sind. Und einige davon sehen sehr vielversprechend aus. Also mit einigen hat man in den frühen klinischen Studien auch Besserungen der Tränen- und Speichelproduktion erreicht. Da braucht man wahrscheinlich noch 2-3 Jahre Geduld, bis wir diese Medikamente auf dem Markt haben.
Wer ist denn überhaupt von diesem Sjögren-Syndrom hauptsächlich betroffen? Also gibt es da eine bestimmte Altersgruppe oder Männer, Frauen?
Ja, also grundsätzlich ist es eine häufige Krankheit, so zwischen einer von 100 bis maximal einer von 1000 sind betroffen. Mhm. Vorwiegend Frauen, 10-mal mehr Frauen als Männer. Und meistens geht es so im Alter um 50 Jahre los. Aber wir haben auch Kinder und auch noch ältere Menschen, die neu an dieser Krankheit, von dieser Krankheit betroffen werden.
Wir hatten vorhin gehört, dass es bei rheumatischen Erkrankungen oft so ist, dass es sowohl etwas in den Genen gibt, also eine genetische Belastung, aber eben auch, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Wie ist es bei dem Sjögren-Syndrom?
Ja, ist ganz genau so. Also man rechnet, dass maximal 50% ungefähr des Risikos genetisch ist. Man hat auch so die ersten 5 bis 10 ungefähr Risikofaktoren identifiziert, aber es wird noch viel mehr geben. Und mindestens die andere Hälfte sind Umweltfaktoren. Man spekuliert beim Sjögren-Syndrom über Infektionen als Auslöser, virale Infekte, so werden angeschuldigt, aber sicher ist das noch nicht.
Das hört sich jetzt aber, auch wenn es natürlich unangenehm ist und wenn es noch nicht geheilt werden kann, aber es hört sich jetzt nicht so beeinträchtigend an, so dramatisch wie manche anderen Erkrankungen. Gibt es denn noch andere Aspekte beim Sjögren-Syndrom, dass es zu einer Krankheit macht, die viel Interesse in der Forschungscommunity erweckt?
Ja, genau. Die Herausforderung ist, dass ungefähr die Hälfte der Patienten einen reinen Drüsenbefall hat, der sehr lästig ist, aber an dem man nicht stirbt. Aber die andere Hälfte der Patienten, die hat eben auch systemische Organmanifestationen. Das heißt, man kann Entzündungen bekommen des Nervensystems mit Kribbeln, Taubheitsgefühl. Man kann Entzündungen der Lunge bekommen mit Luftnot. Es kann eine Arthritis, also eine Gelenkentzündung auftreten. Und wenn ständig eine hohe Entzündungsaktivität ist, dann kann auch eine erhöhte Neigung zu Krebs, insbesondere zu Lymphom, auftreten. Das heißt, das sind natürlich dann schon schwerere Komplikationen.
Das heißt, das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man diese Diagnose bekommt, dass man dann zum Beispiel einfach sehr, sehr regelmäßig zur Früherkennung geht und solche Sachen?
Genau, wir können bei den Patienten durch Blutuntersuchung vorhersagen, wer ein erhöhtes Krebsrisiko hat und wer nicht. Und diejenigen mit erhöhtem Krebsrisiko, bei denen machen wir dann eben engmaschigere Kontrollen, zum Beispiel alle 3 bis 6 Monate.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen die Krankheit erst später entdeckt wird, weil man erst denkt, ach naja, meine Augen sind so trocken, weil ich jetzt immer auf den Computer gucke oder sowas. Wie wichtig ist es denn, dass die Diagnose doch früh gestellt wird? Also bringt das irgendwelche Vorteile? Bei manchen Krankheiten ist das ja so, bei anderen nicht.
Ja, hier ist es unbedingt ein Vorteil, denn wenn die Drüsen kaputt sind, kriegen wir sie nicht wieder hin. Je früher man das erkennt, desto früher kann man eingreifen und dann eben die weitere, noch schwerere Trockenheit verhindern. Und wir sehen manche Patienten auch damit, dass sie Organkomplikationen haben, meinetwegen Zerstörungen schon der Lunge, Lungenfibrose entwickeln. Und dann wird oft das Sjögren-Syndrom gar nicht entdeckt bei diesem Patienten, weil der Lungenfacharzt vielleicht auch nicht unbedingt dran denkt. Mhm. Und die Entdeckung des Sjögren-Syndroms hat aber therapeutische Konsequenzen. Also insofern ist es wichtig, Früherkennung und auch eben gerade überhaupt Erkennung, denn viele Patienten bleiben unentdeckt.
Mhm. Eine besondere Form von Rheuma ist das Sjögren-Syndrom. Was dahinter steckt und was man dagegen tun kann, darüber sprach ich mit Professor Thorsten Witte, Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Professor Witte, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und schönen Tag noch.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Expertin Frau Fischer-Beetz stellen. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Masuch aus Borkheide. Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann mit meiner Frage.
Wir freuen uns, dass Sie angerufen haben. Was ist Ihre Frage?
Ja, es geht also um das Stichwort Akromegalie. Das ist ein Makrotumor an der Hypophyse. Und zwar an der Stelle, die Hypophyse ist ja grundsätzlich dazu da, um den Hormonhaushalt unseres Körpers zu regulieren. Aber sie produziert darüber hinaus auch eigenständig Hormone, dazu gehört das Wachstumshormon. Und ich bin also eine Patientin, die nicht nur von Kindheit an mit Fieberschüben durch die Kindheit gegangen ist, jedes Jahr mal, und einen Herzklappenfehler hatte durch das Rheuma und auch einige Fehlgeburten hinter sich hat, sondern dann kam eben noch die Akromegalie und mich interessiert jetzt, gehört sie mit zum Formenkreis Rheuma? Mhm. Ich hatte also 5-mal so viel Wachstumshormon im Blut als normal und bin dann operiert worden, wofür ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Jetzt ist der Wachstumshormonspiegel normal. Es gab auch noch eine Chemotherapie, weil nicht alles Gewebe weggenommen worden ist, aber das ist jetzt sehr individuell. Mhm. Grundsätzlich ist es normal. Aber die Auswirkungen in meinen Gelenken, in meinem Körper sind natürlich vorhanden. Und diese Frage, gehört es mit zum Formenkreis Rheuma? Mhm. Das interessiert mich jetzt sehr.
Gebe ich gleich weiter.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das kann ich eigentlich recht kurz beantworten. Es gehört nicht zu den rheumatischen Erkrankungen. Es gibt natürlich Patienten, die manchmal von beiden betroffen sind, also einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung und eben auch einer anderen, in dem Falle ja auch sehr seltenen Erkrankung. Aber da gibt es keine Assoziation, nennen wir das, also keine beschriebenen Zusammenhang.
Ah ja.
Insofern, ja, glaube ich, haben Sie da leider Unglück gehabt, ja, dass Sie zwei Erkrankungen bekommen.
Aber es gibt überhaupt keine Auskunft darüber, wo kommt das plötzlich her. Von daher wäre das vielleicht sogar gut, wenn Sie dieses Thema, weil es eine relativ unbekannte Krankheit ist, aber manch ein Patient mag sie haben, ohne das zu wissen. So ging es mir ja auch viele Jahre.
Genau.
Vielleicht können Sie es mal in Ihrer Sendung thematisieren.
Wir sind immer dankbar für Anregungen.
Es ist auf jeden Fall so, dass das, was Sie besprochen haben, beschrieben haben, diese Gelenkschmerzen, die Muskelschmerzen, wir sehen Patienten mit solchen Schmerzen, die klären wir halt ab als Rheumatologen und wir müssen daran denken, ne, dass die Akromegalie, die ist zwar selten, aber dass das eine Ursache sein kann. Und manchmal dauert das eben, dann haben die Patienten Kopfschmerzen und dann merkt man irgendwann, ja, die Hände, Füße sind etwas größer geworden, aber das ist manchmal nicht ganz so leicht zu entdecken. Aber wir wissen, dass das eine Differentialdiagnose ist, ne? Und die dann eben auch anders behandelt werden muss, eben nicht mit Medikamenten, sondern so, wie Sie es auch sehr schön beschrieben haben mit dieser Operation.
Frau Masuch, vielen Dank, ein sehr interessantes Thema und ich werde die Anregung mitnehmen. Vielleicht machen wir demnächst mal eine Sendung dann nur zu diesem Thema. Als nächstes haben wir Herrn Baudisch aus Berlin in der Leitung.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Und zwar habe ich eine Frage zur Diagnostik, also generell von rheumatischen
Erkrankungen. Da haben wir gar nicht viel drüber gesprochen, sehr gut.
Und zwar meine Partnerin, die ist 34 Jahre und zeigt seit einigen Jahren Anzeichen von oder so typische Symptome, die man rheumatischen Erkrankungen zuschreiben würde. Also sie hat in regelmäßigen Abständen auftauchende Gelenkschwellungen, die dann auch mit Hitzeentwicklungen verbunden sind und mit Schmerzen. Und wir haben jetzt auch schon, wir haben die Hausärzte konsultiert, Fachärzte. Und es hieß dann immer, das war quasi uneindeutig oftmals, wirklich festzusetzen, festzustellen, ob es sich hier in dem Fall um Rheuma handelt. Und auch Blutuntersuchungen zeigten dann im Nachhinein oftmals keine Marker. Und es hieß dann oftmals, dass, einmal aus den Aussagen der Ärzte und auch aus dem Bekannten, aus dem familiären Umkreis, denn die Mutter hat eine diagnostizierte polydegenerative Arthritis, hieß es dann, dass solche Marker sowieso oftmals dann nur im akuten Auftauchen des Schubes feststellbar sind. Und jetzt wäre so die Frage, ist das überhaupt so?
Ja.
Und eine zweite Frage, die sich da anschließt, wie sieht es denn überhaupt mit diagnostischen Methoden für rheumatische Erkrankungen aus?
Das ist doch mal eine gute Frage, genau. Frau Fischer-Beetz, wie stellt man das überhaupt fest?
Es ist so, dass die Diagnose gestellt wird, einerseits natürlich durch eine sorgfältige Anamnese, also Befragung des Patienten oder der Patientin nach den Symptomen. Da ist der Rheumatologe auch drin geschult, dass er nicht nur nach den Gelenksymptomen schaut, sondern eben auch an bestimmte andere Beschwerdekomplexe denken kann, wo der Patient vielleicht gar keinen Zusammenhang sieht. Also dass man einfach auch fragt, war in der Vergangenheit zum Beispiel eine Augenentzündung oder haben Sie eine Schuppenflechte, solche Dinge. Und dann ist es so, dass wir natürlich sorgfältig körperlich untersuchen, schauen, finden wir eine Entzündung in den Gelenken. Das kann man oft tasten. Früher haben wir es nur mit den Fingern gemacht. Heutzutage verwendet man oft zusätzlich auch Ultraschall. Man kann mit dem Ultraschall sehr, sehr gut Entzündung sehen in den Gelenken. Manchmal verwendet man auch andere diagnostische bildgebende Verfahren wie das MRT, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist. Aber eigentlich ist die Sonografie die beste Bildgebung. Und dann natürlich die Laboruntersuchungen, von denen Sie auch gesprochen haben. Und da ist es so, dass man in der Regel im Schub Entzündungszeichen sieht, also zum Beispiel ein erhöhtes C-reaktives Protein. Und nach bestimmten Markern sucht, zum Beispiel Rheumafaktoren oder anderen Antikörpern. Und die sind eigentlich immer vorhanden. Also wenn die sind nicht abhängig von der Entzündungsaktivität. Ne? Die Entzündungszeichen ja. Und das ist auch, wenn man zum Beispiel einen Patienten mit Rheuma behandelt, dann ist ein Ziel natürlich, dass es dem Patienten gut geht, dass er keine Gelenkschwellung mehr hat. Aber das andere Ziel ist auch, diese Entzündungszeichen im Blut zu normalisieren. Das ist ein Faktor, den wir immer wieder überprüfen. Selten gibt es mal Menschen, bei denen man am Anfang zum Beispiel keine Antikörper findet, wo der Verlauf dann vielleicht zeigt, in welche Richtung das geht. Ich kann nur sagen, wenn es im Moment so ist, ist vielleicht eine gute Nachricht, dann scheint es zumindest nichts Schweres zu sein.
Okay.
Da muss man dann vielleicht einfach auch ein bisschen Geduld haben und im Moment dann symptomatisch behandeln.
Ja.
Aber Sie waren beim Rheumatologen, nehme ich jetzt an, weil Sie ja Facharzt gesagt haben.
Ja, genau. Gut. Also der Rheumatologe wurde schon konsultiert und es war bisher noch uneindeutig. Ja.
Das heißt, würden Sie dann sagen, wirklich ein bisschen abwarten und vielleicht in 2 Jahren nochmal hingehen, weil sich dann das Blutbild geändert hat? Oder?
Ja, also in Abhängigkeit natürlich von den Beschwerden. Also ich nehme jetzt mal an, vielleicht ist jetzt gesagt worden, bei einem kleinen Schub, zum Beispiel mit diesen Gelenkschmerzen, kann man Schmerzmittel nehmen, ohne Cortison zum Beispiel. Und wenn es schlimmer wird, sollte man natürlich zum Rheumatologen gehen, wenn irgendetwas anderes neu auffällt. Oder vielleicht eine normale Kontrolle. Meistens sagen die Rheumatologen auch das. Wenn es nicht eindeutig ist, dann sagt man, kommen Sie noch mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder. Oder eben dann, wenn die Beschwerden sich verändern.
Herr Baudisch, es ist schön, dass Sie sich so kümmern um Ihre Lebensgefährtin und ich hoffe, dass Sie da vielleicht mit den Tipps von Frau Fischer-Beetz weiterkommen und dann irgendwann auch genau wissen, was da die Ursache ist. Und vielleicht dieser kleine Trost, dass es im Moment zumindest nicht so eine durchschlagende rheumatische Erkrankung ist. Vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben auch sehr viele per Mail bekommen. Wie üblich, ich kann nicht alle hier vorlesen. Ich habe ein paar zusammengefasst. Vielleicht können wir 2, 3 mal relativ kurz abhandeln, Frau Fischer-Beetz. Das eine ist, wie stehen Rheuma und Schuppenflechte in Zusammenhang?
Also die Schuppenflechte ist ja eine sehr häufige Hauterkrankung und ein bestimmter Anteil der Patienten kann auch eine Gelenkentzündung bekommen. Wir wissen nicht genau warum, das wird im Moment tatsächlich sehr erforscht. Wir denken so etwa 10% und deswegen Patienten mit einer Schuppenflechte, wenn die Gelenkbeschwerden haben oder auch chronische Rückenschmerzen, sollten einmal zum Rheumatologen gehen.
Dann hatten wir verschiedene Fragen zu dem Thema pflanzliche Medizin. Kurkuma wird ja auch genannt. Gibt es da, ob es da also richtig gute Studien gibt, die belegen, dass so etwas hilft? Damit man zum Beispiel, eine Frage war, wenn ich schwanger werden möchte und ich bin Rheumapatientin, damit ich dann von den Medikamenten wegkomme und dafür dann lieber was Pflanzliches nehme.
Also ich kenne keine Studien zu Kurkuma und rheumatische Erkrankungen. Also ich weiß, dass Kurkuma sehr favorisiert wird, ist auch sicherlich gesund. Also ich habe nichts gegen Kurkuma, ich nehme das auch manchmal und mag es auch lecker. Gerne, weil ich auch gerne indisch koche. Mhm. Aber es ist sicherlich kein Ersatz für ein Medikament und man sollte sich beraten lassen bei dem handelnden Arzt, was er empfiehlt. Also ich hatte ja vorhin auch schon in der ersten halben Stunde gesagt, wir finden für fast alle Patienten eine Lösung. Und es muss aber wirklich behandelt werden. Die größte Gefahr eigentlich oder das größte Risiko, nicht schwanger zu werden, ist zum Beispiel, wenn die Erkrankung aktiv ist. Und das größte Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft ist auch, wenn man eine aktive Erkrankung hat. Also deswegen, das muss man immer abwägen, aber eine wir nennen das dann kompatible Medikation in der Schwangerschaft. Die sollte man fortsetzen, weil das für Mutter und Kind die besten Erfolgsaussichten dann gibt.
Gut, dann letzte E-Mail-Frage und dann kommen wir zu unserer nächsten Hörerin, die schon in der Leitung wartet. Weizenmehl wurde hier auch von mehreren angefragt. Eine Mail war, viele Frauen verzichten auf Weizenmehl und berichten, dass ihre Schmerzen in den Fingergelenken verschwinden. Gibt es dazu eine Studie? Ist das repräsentativ?
Ist mir auch nicht bekannt. Glutenempfindlichkeit ist ja etwas, was immer häufiger diagnostiziert wird. Man kann sowas ausprobieren. Also wir haben auch Patienten, die nach so etwas fragen und dann sagen wir, ja, dann lassen Sie mal eins weg. Ja? Also ein Lebensmittel, von dem Sie vermuten, dass es vielleicht damit im Zusammenhang stehen könnte. Und manche berichten über eine Besserung, aber das ist individuell. Es gibt da keine Studien zu.
Gut, vielen Dank für diesen kleinen Abschnitt. Und dann würde ich jetzt mal unsere nächste Hörerin dran nehmen, Frau Winczewski, die so geduldig in der Leitung gewartet hat. Hallo, guten Tag.
Genau. Hallo, guten Tag. Christine Winczewski, mein Name aus Berlin. Ja, und wie mache ich es kurz? Natürlich genauso wie die Kollegin oder die Patientin ganz am Anfang geschildert hat, die wir sozusagen im O-Ton gehört haben. Das ist immer eine lange Geschichte, bis man eine Diagnose hat. Ich hatte auch als Kind bereits diffuse rheumatische Beschwerden, habe dann bis Mitte 30 warten müssen, bis ich dann zumindest die Diagnose rheumatoide Polyarthritis bekommen habe. Wurde dann auch Sulfasalazin eingestellt. Was bei mir halt noch, sagen wir, vielleicht ein bisschen anders ist, dass ich dann auch Mitte 20 hörte mein Zyklus auf, von jetzt auf gleich. Ich habe Auffälligkeiten in der Lunge, Baker-Zyste, ja, das liegt an den Entzündungen. Das ist eine große Zyste in der rechten Kniekehle in dem Fall. Und Knochenzyste. Ich habe die üblichen Schmerzen in den Muskeln, die Schwellungen und so weiter und so fort. Und ein Vitiligo, das heißt, das ist diese berühmte Weißfleckenkrankheit, wo die Haut einfach die Pigmente verliert. Das heißt, nur Unauffälligkeiten in der Lunge. So, das hört sich jetzt alles ganz dramatisch an. Mir geht es trotzdem gut.
Die klingen auch sehr munter.
Ja, ich bin in einer rheumatologischen Behandlung. Bis vor einem Jahr ungefähr, habe ich Sulfasalazin genommen. Damit bin ich auch sehr gut gefahren, eine lange Zeit. Aber dann hörte doch die Wirkung langsam auf, was wohl auch normal ist. Und dann haben wir Metex ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Ich habe es nicht vertragen. Und jetzt fangen wir nächsten Monat an mit einem Biologika. Welches das dann sein wird, das weiß ich im Moment noch nicht. Unabhängig davon, also ich sage es mal jetzt ganz platt, das System ist malat und ich würde gerne wissen, das, was ich jetzt schildere, ist natürlich immer eine Symptombehandlung. Aber wie kommt man an den Kern heran? Also gibt es Methoden, Strategien, um das System aufzubauen, um den Casus Knactus zu finden, um einfach aus dieser Spirale zu kommen. Weil es kann ja immer was noch dazukommen. Wir hatten ja schon einige Patientinnen, die also dann noch dazu und dazu und dazu was bekommen. Ja. Die Frage ist, gibt es irgendwie einen Ansatzpunkt, wie Hormone? Gibt es da
Fragen wir mal Frau Fischer-Beetz, genau.
Also die Strategien haben sich in den letzten Jahren ja doch deutlich geändert. Als ich begann in der Rheumatologie, da hat man im Grunde genommen erstmal Schmerzmittel gegeben und gewartet. Und wenn das nicht half, dann hat man Cortison gegeben. Und wenn das nicht half, dann hat man irgendwann Gold oder Methotrexat gegeben. Das ist heute ganz anders. Wir fangen früher mit der Therapie an, damit möglichst keine Folgen, wie zum Beispiel diese Baker-Zysten, wenn sie längere Zeit nicht behandelt worden sind, entstehen. Natürlich hilft nicht bei jedem Menschen jedes Medikament. Das Sulfasalazin, was Sie erwähnt haben, ist ein relativ mildes, älteres Argument, was wir auch gerne noch einsetzen. Aber wenn Sie jetzt mehr Beschwerden haben, dann wechselt man, genau. Und mit diesen Biologika, da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, da ist eigentlich eine neue Ära angebrochen, weil man damit jetzt zum Beispiel im Gegensatz zum Cortison, weil Cortison, das haut sozusagen einmal auf das ganze Immunsystem drauf, deswegen auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Infektionen. Und bei den Biologika ist es so, dass die ganz gezielt nur einen Entzündungsbotenstoff blockieren. Leider ist es so, dass wir noch nicht in der Lage sind, den Menschen an der Stirn abzulesen, welches Biologikum für sie jetzt wirklich das Idealste ist. Das heißt, manchmal ist es dann doch noch ein bisschen ausprobieren. Die sind aber sehr gut verträglich und also das Wichtigste eigentlich, damit keine Schäden entstehen, ist, dass sie die Aktivität der Erkrankung immer gut behandeln. Und das scheint ja jetzt auch der Fall zu sein, wenn man sagt, nee, dann müssen wir jetzt wechseln. Es betrifft nicht jeden Patienten. Manche Patienten kommen wirklich über Jahre hinweg immer mit dem gleichen Medikament gut aus, können vielleicht auch mal reduzieren. Und bei anderen ist es eben so wie bei Ihnen, dass man nochmal wechseln muss.
Das heißt, es gibt schon auch über die Jahre und Jahrzehnte hinweg in der Rheumaforschung bei den Medikamenten deutliche Entwicklungen. Fast schon Entwicklungssprünge, also wenn Sie sagen, das ist eine neue Ära. Entwicklungssprünge.
Also wir haben wirklich in der Rheumatologie, vielleicht vergleichsweise nur noch in der Hämato-Onkologie, enorme Veränderungen der Therapieansätze oder der Schemata. Sind in den letzten Jahren noch andere Substanzen neben dem Biologika, sogenannte JAK-Inhibitoren, zugelassen worden. Es wird viel geforscht, auch nach dem, was Sie jetzt gerade fragen, kann man das denn heilen, so Ansätze, aber das ist das, was man so im Moment versucht hat, ist dann mit zu viel Nebenwirkungen verbunden. Das muss man ja immer dann auch in Relation setzen. Also man möchte natürlich nicht den Patienten durch eine Therapie dann in Gefahr bringen und dann geht es ihm schlechter nach einer solchen Medikation oder Therapieverfahren als vorher. Also ich denke, man kann da wirklich großer Hoffnung sein, dass es auch in den nächsten Jahren noch bessere und noch gezieltere Therapiemöglichkeiten gibt.
Frau Wenschewski, vielen Dank für Ihre Frage und vielleicht hat die Antwort ja ein bisschen Hoffnung gemacht für Sie. Und bleiben Sie so munter. Dankeschön. Danke für Ihre Frage. Wir haben auch mehrere Fragen bekommen zum Thema Fasten, ob das Fasten eine Rheumaerkrankung positiv beeinflussen kann. Und es gibt ja schon bei verschiedenen Krankheiten Hinweise, dass Fasten da schon eine positive Rolle spielen kann. Wie ist das bei Rheuma?
Ja, also es ist schon so, das ist schon vor langer Zeit, gerade als wir eben diese Medikamente, von denen ich vorhin gesprochen habe, noch nicht zur Verfügung hatten, da haben doch einige Rheumapatienten auch immer mal wieder über deutliche Linderung ihrer Beschwerden durch das Fasten berichtet. Das kann man ausprobieren, aber es ersetzt eben auch nicht die Medikamente.
Ja, gut.
Also das war eben früher immer so manchmal das Problem, dass Menschen dann ihre Medikamente absetzen, eine Zeit lang vielleicht trotzdem durch das Fasten dann noch eine Linderung hatten und dann kam es aber danach wieder.
Okay.
Also ich würde, wenn man damit gut zurechtkommt, also auch dieses Intervallfasten, was im Moment so propagiert wird, das kenne ich jetzt nicht unbedingt bei Rheuma, aber das scheint schon auch die Entzündungssituation positiv zu beeinflussen.
Also ausprobieren, aber nicht deswegen die Medikamente weglassen. Vielen Dank.
Genau.
Mehr als Gelenkschmerzen, Rheuma bei Frauen, das war heute unser Thema. Vielen Dank an Sie, Frau Professor Fischer-Beetz, für all die Antworten und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen. Mein Name ist Christina Satori, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.